Ich habe mir vorgenommen, über die Bergpredigt was zu sagen. Nicht über die ganze, da wird heute der Vormittag nicht reichen. Aber ganz am Anfang lesen wir Matthäus 5, Vers 13 über Salz und Licht. Generell ist aber sozusagen, wir haben in unserer Gesellschaft, müssen wir, um etwas Bedeutendes machen zu dürfen, um überhaupt irgendwo was in der Welt bewegen zu können oder meinen zu können, brauchen wir Voraussetzungen. Wir brauchen Fähigkeiten, die wir einerseits erlernen, die man uns beibringt, über die wir Prüfungen schreiben, Nachweise führen müssen. Aber in Gottes Reich ist es ganz anders. Wir haben durch Jesus jemanden, der uns eigentlich direkt geadelt hat und eigentlich sagt, ihr kriegt von mir eine ganz andere Aufgabe, die viel wichtiger ist, wie vielleicht Gesetze schreiben, die viel wichtiger ist, um eine Regierung zu bilden, um große Firmen zu managen. Es geht darum, diese Welt vom Verderben zu retten. Und wir lesen in Matthäus 5, 13 bis 16, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euer Vater im Himmel preisen. Lass mich noch kurz beten. Vater, wir wollen wirklich jetzt Hörer sein. Wir wollen Hörer sein von deinem Wort. Und ich bitte dich, dass du durch dein Wort unsere Herzen heute anrührst, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest und dass wir deinen Weg und deinen Willen folgen. Amen. Das Erste, was uns auffällt in diesem Vers, ist, dass Jesus uns diese Aufgabe überträgt. Und wenn wir genau zuhören, steht da nicht, wie wäre es, wenn ihr Salz der Erde sein wollt oder könnt? Oder besteht die Möglichkeit, dass ihr das überhaupt sein wollt? Oder vielleicht sogar, ihr müsst erstmal an euch arbeiten, dass ihr Salz und Licht dieser Welt sein könnt. Ganz im Gegenteil. Er sagt zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Es geht nicht um den Willen der Jünger. Es geht auch nicht darum, ob es ihnen gerade passt oder nicht passt. Sondern Jesus' klare Aussage ist, wer ihm nachfolgen will, ist Salz und Licht. Und das liegt daran, wir sind es nicht, weil es aus unserer Idee heraus ist, sondern weil Gott es will. Dass ihr seid, also diese Aussage, ihr seid Salz und ihr seid das Licht der Welt, das drückt eigentlich diesen göttlichen Auftrag aus. Die Nachfolge und der Auftrag, diese zwei Dinge, die gehören zusammen. Es gibt nicht, ich habe mich mal für Jesus entschieden und der Auftrag ist vielleicht irgendwann mal, sondern diese zwei Dinge gehören zusammen. Das ist keine Sache, die Jesus sagt, du bist da nicht gut genug dazu oder er will dich überfordern damit. Sondern mit diesem Auftrag will er gleichzeitig uns in eine Unabhängigkeit von ihm setzen. Das ist natürlich jetzt in unseren gesellschaftlichen momentanen Entwicklungen nicht so einfach zu verstehen vielleicht. Jeder möchte frei sein. Jeder möchte irgendwie sich selbst entwickeln. Aber letztendlich ist diese Abhängigkeit zu ihm ist eine Bereicherung für unser Leben. Dann, wenn wir uns in seine Abhängigkeit stellen, dann, wenn wir durch ihn die Kraft bekommen, seinen Auftrag zu erfüllen, dann ist es eine Ehre für uns auch, für Jesus selbst oder durch Jesus eigentlich wirken zu können. Jesus sagt, wie gesagt, ihr seid Salz und Licht dieser Welt. Doch was will Jesus wirklich mit diesen Bildern oder mit diesem Gleichnis ausdrücken? Und wie sieht es dann auch ganz praktisch in unserem Alltag aus? Und ich habe mir 3 Punkte mal aufgeschrieben. Der erste Punkt: Christen sind lebensnotwendig für diese Welt. Der zweite Punkt: Christen können unbrauchbar werden. Und der dritte Punkt: Christen weisen von sich weg. Schauen wir uns mal den ersten Punkt an. Christen sind lebensnotwendig für diese Welt. Das ist der erste Ausdruck, den Jesus da reingebracht hat. Ihr seid das Salz der Erde. Zu Zeiten Jesus war Salz, hatte noch einen ganz anderen Stellenwert wie heute. Generell, aber auch heute noch, gehört Salz schon noch zu den Hauptbedürfnissen eigentlich im Leben. Also es, glaube ich, gibt nichts Schlimmeres, wie einfach Lebensmittel zu essen, die nicht gesalzen sind. Oder wo Salz hingehört und da fehlt einfach das Salz. Das ist ein Gewürz, das man überall braucht, und auch wenn man heute nicht mehr so stark darüber nachdenkt, weil jeder greift in seinen Küchenschrank rein und benutzt da dieses reine Salz, möchte ich euch ein paar Hintergrundinformationen mal geben, was zur damaligen Zeit dieses Salz einfach von der Bedeutung hatte. Salz war nicht nur lebensnotwendig zu der damaligen Zeit oder nur zum Würzen genutzt, sondern es hatte auch eine reinigende und konservierende Wirkung. Und klar, zur damaligen Zeit, Kühlschrank war nicht so reich gesät zu Zeiten Jesu. Und somit war das Essen oder das Fleisch, was man auch dort hatte, natürlich sehr schnell verdorben und schlecht. Wenn man aber das Fleisch sauber gepökelt hat, dann hat es wirklich eigentlich ein Leben lang, kann man fast sagen, gehalten. Robert lacht da schon im Hintergrund. Es gab auch bei uns zu Zeiten, wie man natürlich Kühlschränke nicht so hatte. Aber da wir ja doch schon ein paar Jahrhunderte weiter sind, wie zu Jesuszeiten, denke ich, ist es ganz gut, wenn man da ein paar Hintergrundinformationen mal bekommt noch. Im Alten Testament hatte das Salz auch eine Bedeutung und wurde im Bereich Gottes sehr stark zugeordnet. Mit dem Hintergrund oder mit dem Bild, dass alles, was mit Salz behandelt worden ist, wurde nicht schlecht, verwest nicht oder es vergeht auch nicht. Gleichzeitig war auch bei den Juden die Tatsache, dass neugeborene Kinder mit Salz abgerieben worden sind. Und zwar mit dem Gedanken, einmal reinigend und eben auch eben diese symbolische Haltung oder Handlung, dass wenn Kinder, die neu auf die Welt gekommen sind, mit dem Salz eingerieben, dass sie einfach auch unter diesem Schutz stehen, unter diesem, es verwest nicht, es vergeht nicht, weil Gottes, wir kommen nachher gleich auf diesen Salzbund, dass einfach da unter Gottes Schutz steht. Wir lesen auch in den Opfervorschriften, dass Salz nicht fehlen durfte. 3. Mose 2, Vers 13: Jedes Speiseopfer sollst du salzen und deinem Speiseopfer sollst du das Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen lassen. Jede deiner Opfergaben sollst du mit Salz darbringen. Also es war schon von Beginn an eigentlich ganz klar, Gott hat mit Salz viel gearbeitet, mit diesem Bild und mit diesem Begriff. Und für die Juden war das einfach eindeutig, was da auch Jesus sagen wollte. Es war auch dieses Zeichen mit Gott, dieser Bund mit Gott. Dieser Salzbund ist der Ausdruck gewesen, dass der Bund zwischen Gott und seinem Volk dieser dauerhaft bestehen bleiben soll. Und so merken wir, dass dieser eine Satz, ihr seid das Salz der Erde, hat schon von der damaligen Zeit her sehr viel Hintergrund. Also es ist nicht einfach nur, dass Gott so gesagt hat oder so ein Bild genommen hat, sondern er wusste ganz genau, was damals aus dem Alten Testament schon dieses Salz für eine Wertigkeit bei den Juden hatte. Und die meisten Zuhörer einfach, die Jesus bei der Bergpredigt zugehört haben, es waren die einfachen Leute zwar, aber sie wussten ganz genau um die Bedeutung des Salzes. Und was wollte Jesus dann direkt deutlich machen? Es ging ihm darum, dass wenn wir bildhaft als Salz bezeichnet werden, dann ist die Welt für Gott erstmal eine ungenießbare Speise geworden. Und es war mit dem Sündenfall. Wie die Sünde in diese Welt reingekommen ist, wie das eigentlich was kaputt gegangen ist, zerbrochen ist. Da war Gott eigentlich an dem Punkt, dass er immer wieder versucht hat, diese Sache wieder klar und zu bereinigen. Dass wir momentan noch, wir hören immer wieder auch im Gebeten oder auch wenn wir lesen, noch in einer Gnadenzeit stecken. Das liegt einfach daran, einem göttlichen Salz, was einfach Gottes Gericht noch abhält. Wir hatten, oder jeder von euch kennt, denke ich, die Geschichte von Sodom und Gomorra. Da war ein Lot, der mit Gott verhandelt hat und hat gesagt, wenn hier 10 Gerechte sind, wirst du diese Welt oder diese Stadt verschonen? Und Gott war bereit. Das Problem war nur, es waren keine 10. Und so ist es heute genauso. Gottes Gericht ist noch oder lasst noch diese Welt bestehen, weil es noch Nachfolger Jesu gibt, die für diese Welt einstehen können, die für diese Welt da sind, die beten für diese Welt, dass wir unseren Nachbarn, unsere Bekannten von Jesus erzählen. Und merkt ihr, was ihr auf einmal für eine Ehre dazu geteilt bekommt? Jeder denkt vielleicht, wenn ich jetzt irgendwelche tollen Gesetze oder sonst irgendwas erfinden könnte oder meine Gedanken irgendjemand aufzwingen könnte, das wäre vielleicht ein erfülltes Leben. Aber es geht darum, dass ihr echtes Leben weitergeben könnt. Euer Dasein, euer Umfeld ist von euch abhängig, dass es leben darf in der Ewigkeit. Wenn ihr nicht weiter sagt, warum ihr Christen seid, euer Umfeld wird es nie erfahren. Und schlussendlich ist euer Umfeld dem Verderben zugeordnet. Es ist Gnade, die wir selber erfahren haben. Es war die Liebe, die wir selber erfahren haben in unserem Leben. Gebt diese Liebe, diese Gnade weiter. Es geht nicht darum, dass wir eine fromme Leistung erbringen können oder dass es uns, unser eigenes Dazutun ist. Ich würde heute nicht hier stehen, weil ich so der mordsgute Redner bin oder der selbstsichere Typ bin. Vielleicht ein wenig, weil ich, keine Ahnung, dementsprechenden Charakter habe. Aber um wirklich Gottes Wort weiterzugeben, um die Liebe weiterzugeben und den Mut zu haben, vor Menschen zu stehen und denen klar zu sagen, entweder du tust Buße oder dein Leben geht irgendwann im Bach runter. Das kommt nicht aus mir heraus. Den Mut habe ich nicht. Unsere Salzkraft ist dann, wenn unser Glaube konsequent im Alltag umgesetzt wird und leben können. Wenn wir hinausgehen und es den Leuten weitergeben. Es geht darum, dass wir gegenseitig vergeben, dass wir Vergebungsbereitschaft haben, dass wir Gottes Liebe annehmen und auch diese weitergeben. Dann, wenn wir ernsthaft das festhalten, dass wir aus Gottes Gnade errettet worden sind, dann entfaltet sich deine Salzkraft. Dann beginnt Jesus durch dich zu wirken. Mehr ist es gar nicht erstmal. Jesus macht deutlich, dass wenn wir das, was wir von Gott bekommen haben, dass wir es nicht für uns allein bekommen haben, sondern dass wir hinausgehen, es hinaustragen und dass er in die Welt gekommen ist, um die Welt zu retten. Und wir sind diejenigen, die diese Botschaft weitergeben sollen. Es gab früher, ich weiß nicht, ob das bis wann das auch vielleicht auf dem europäischen Raum so war, es gab Salzfässer. In diesen Salzfässern lagerte das Ganze. Heutzutage haben wir einen Salzstreuer, ob von Tupper oder von keine Ahnung woher. Und wenn das Salz in diesem Behälter drin ist, dann ist das Salz da drin. Das ist gut. Aber es hat keine Wirkung. Erst dann, wenn ich das Salz auf die Speise, auf das draufschütte, wo es hingehört, dann entfaltet sich erstmal diese Kraft. Und das ist genau dieser Bereich. Wenn wir für uns leben, in unserem Bereich, dann entfaltet sich diese Kraft nicht. Die entfaltet sich dann, wenn wir rausgehen und wenn wir uns in unserem Umfeld einfach bewegen. Und schlussendlich ist es Gott, der oder Jesus, der uns die Zusage macht, dass er uns dazu befähigt, dieses Salz wirklich zu sein. Wir dürfen wissen, dass er da ist, dass er uns nicht alleine lässt. Und dass unsere Kraft, auch wenn manchmal verschwindet, dass wir sie von Gott wiederbekommen, wenn wir in ihm bleiben. Und diese Aufgabe hat er uns nicht gegeben, dass er uns überfordert, sondern dass wir reich beschenkt sind. Danke dir. Hat man das schon gehört? Lebendiges Wasser. Ganz bildlich und es tut gut. Ich komme zu meinem zweiten Gedanken schon. Wenn wir... Ist das besser? Wenn wir diese Aufgabe haben, dass wir Salz geworden oder Salz sind für diese Welt, dann kommt es zu diesem zweiten Punkt. Christen können irgendwann mal unbrauchbar werden. Wenn du das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Also physikalisch schon mal gesehen, reines Salz kann niemals salzlos werden. Ja, also hätten wir jetzt Wolfgang als Chemiker, der hätte es wahrscheinlich jetzt mit irgendeiner Formel hier an die Wand geschmissen und damit bekräftigt. Nachdem ich mich anders schlau machen musste, musste ich das jetzt einfach mal so glauben. Und was meint ja aber Jesus damit? Auch da wieder zu Zeiten Jesus, gab es kein reines Salz. Das Salz wurde ja aus der Gegend vom Toten Meer gewonnen und es bestand zum Teil aus Pflanzenreste noch, Kalk, Magnesia. Und wenn man es zu lange gelagert hatte, verlor das Salz irgendwann mal an Wert. Es hat so einen faden Beigeschmack bekommen. Und somit war eigentlich jede Hausfrau erpicht und sehr akribisch danach, dieses Salz sehr schnell zu verwenden. Die Männer mussten dafür öfters zum Salz holen gehen wahrscheinlich, aber es war immer gutes, frisches Salz dann im Haus. Man hat natürlich auch darauf achten müssen, dass die Feuchtigkeit nicht an das Salz rankommt, weil sonst hat man das ganze reine Salz ist weggeschwemmt und dann bleibt ja einfach nur noch den Rest liegen. Und dieser Rest wurde tatsächlich damals als Straßenbelag verwendet. Man hat diesen Rest als Masse, was dann da war, rausgeschmissen auf die Straße und hat das sozusagen als Grund genommen. Und somit sind die Leute wirklich auf diesem Weg gelaufen und haben es sozusagen zertreten. Und das sind diese Tatsachen, die hinter diesem Bild Jesus stehen. Also was aber physikalisch, also was wir festgestellt haben, nicht möglich ist, dass Salz salzlos wird, sieht aber in unserem geistlichen Leben ganz anders manchmal aus. Wir Christen, und da zähle ich mich genauso dazu, wir verlieren manchmal Würze. Wir verlieren manchmal unsere Ausstrahlungskraft. Und es geht nicht darum, dass wir versagen, dass wir schuldig werden, dass wir noch Sünde das eine oder andere Mal doch begehen und dass wir Menschen einfach sind. Und das ist auch ganz deutlich und das ist auch nicht das, was Jesus sagen wollte mit dem Bild. Das ist ganz normal. Solange wir hier noch auf dieser Welt leben, werden wir Fehler machen. Es wird nicht anders sein. Wir werden nie sündlos oder schuldlos bleiben. Es geht aber Gott in diesem Bild um eine grundsätzliche Einstellung. Diese Einstellung, dass wir Gottes Gaben annehmen und wenn wir sie dann angenommen haben, sollten wir auch die Bereitschaft haben, sie weiterzugeben. Und ich möchte es nochmal klar weitergeben. Gottes Gaben für sich anzunehmen, aber keine Bereitschaft zu haben, sie wirklich weiterzugeben, ist nicht möglich. Nachfolge beinhaltet immer auch die Bereitschaft, das Empfangene weiterzugeben. Wer von euch würde sich selber als Egoist bezeichnen? Martin denkt wahrscheinlich schon mit dem zweiten Gedanken. Grundsätzlich ist es schon okay, wenn man sich mal an sich denkt. Möchte ich jetzt einfach mal so frei rausgeben. Man darf auch mal für sich was in Anspruch nehmen. Aber Gott meint mit dem egoistischen Sein, ich habe was Tolles für mich empfangen und ich gebe es einfach nicht weiter. Es ist nicht möglich, dass wir unser Christsein alleine wirklich leben. Wer das will, der schafft vielleicht ein frommes Leben zu leben, das ja. Aber es ist kein Jünger Jesu in dem Moment. Nachfolge bedeutet, für Gott zur Verfügung zu stehen. Wer sich dem entzieht, lebt in Ungehorsam. Das heißt, wenn du einfach sagst, ich habe das schon so verstanden, dass Gott für mich gestorben ist, dass Gott für mich auferstanden ist, dass ich durch ihn sein Leben oder mein Leben gewonnen habe, ich reich beschenkt worden bin und das ist gut so und da aufhört, geht nicht dem nach, was Gott dir als Auftrag gegeben hat und fängt da schon an, vor Gott ungehorsam zu werden. Es ist sogar fast schon Rebellion gegen Gott. Wir sind das Salz der Erde. Ob es uns passt oder nicht passt. Die Jünger hatten damals nicht die Möglichkeit zu entscheiden. Wir haben sie nicht. Es ist von Gott so vorgesehen. Es ist festgeschrieben. Wenn wir das nicht wollen, widersprechen wir ganz klar Gott. Und Gott zu widersprechen, ist ungehorsam. Also wenn mein Sohn sagt, nö, mach ich nicht, weil ich ihm was oder ich ihm den ganz klaren Auftrag gegeben habe, dann gibt es eine Konsequenz. Er ist ungehorsam mir gegenüber. Und so ist es mit Gott genauso. Dass wir nur fromm reden, aber es nicht leben, hinterlässt einen faden Nachgeschmack in seiner Umgebung. Wie viele Menschen begegnen wir schon und kriegen immer wieder mit, ach die Christen, oder was haben sie damals getan, oder was machen sie heute? Weil wir manchmal merken und es verlieren, diesen klaren roten Faden, klare Stellung zu beziehen, klar in die Welt hinauszugehen und sagen, ich positioniere mich auf das Wort Gottes. Dass wir uns durch Anpassung oder Kompromisse Menschen erreichen, ist ein Irrtum. Jesus hat sich nie angepasst. Er hatte ein richtig großes Herz. Er war voller Liebe, er ging auf die Menschen zu, er hatte jeden Menschen verstanden und er hat jeden akzeptiert, was wir außerdem auch sollen, mal so nebenbei. Aber er hat sich nie angepasst. Im Gegenteil, er ist den Leuten richtig auf den Füßen gestanden, die es gebraucht haben. In einer Liebe, aber in einer Konsequenz. Und wir entfalten unsere Wirkung erst da, wo wir wirklich Gott gehorsam sind. Und wenn wir das nicht wollen, werden wir unbrauchbar. Und schlimmer noch, die Leute fangen an, auf uns rumzutreten. Wie früher auf dem Weg. Das alte Salz wird rausgekippt, was man nicht verwendet hat für die Wege. Die Leute laufen drauf herum. Und wenn wir unsere Ausstrahlungskraft durch unser Ungehorsam verlieren, verlieren wir auch ein Stück weit die Zugehörigkeit zu Gott. Gott braucht keine ungehorsamen Nachfolger. Und nochmal richtig verstehen. Es geht nicht darum, dass wir nicht Fehler machen dürfen. Das ist mir ganz wichtig.
Wir kennen in der Bibel genügend Leute, die den Auftrag Gottes nicht wirklich ganz klar verstanden haben und irgendwelche eigene Wege gegangen sind. Und Gott hat sie wieder zurückgeholt. Das ist völlig in Ordnung. Und das wird auch Gott mit dir machen, mit mir. Aber es geht darum, dass unsere grundsätzliche Einstellung stimmen muss. Dass wir in seiner Nachfolge stehen und dass wir diesen Auftrag ganz klar bekommen haben. Am Schluss seiner Bergpredigt in Matthäus 7, Vers 21, macht er das nochmal ganz klar deutlich. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Hier steht nirgends was, wie viele Leute hast du bekehrt? Wie viele Leute haben durch dich Wort Gottes umgesetzt? Oder sonst irgendwas Tolles hast du gemacht? Es geht darum, dass du seinen Willen tust. Mehr ist es erstmal nicht. Es ist eine ernste Mahnung eigentlich, die er uns da aufschreibt. Und es ist aber gleichzeitig auch die Mahnung für unser eigenes Leben, dass wir, wenn wir uns diesem Auftrag Gottes wirklich entziehen, dass wir uns das selber eigentlich schaden. Wir schaden uns, wir schaden unseren Nächsten. Er verlangt von uns eine Sache. Und zwar die dankbare Bereitschaft, das anzunehmen, was er uns schenken will. Und darum gibt heute einfach die Frage auch noch, bist du dir bewusst, Salz und Licht der Welt zu sein? Bist du bereit, dankbar mit Jesu Hilfe diese Aufgabe anzunehmen? Bist du dir bewusst, wie reich Gott dich damit beschenkt? Und schlussendlich bist du dir wirklich bewusst, welche Ehre Gott dir damit erweist. Salz der Erde sein zu dürfen, ist ein richtig großes Geschenk von deinem Herrn. Und was wir eigentlich nur dazu tun müssen, ist es dankbar anzunehmen und der Rest will Gott mit dir bewirken. Und damit kommen wir zum dritten Gedanken. Christen weisen von sich selbst weg. Die letzten Verse. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir wissen aus Biologie, aus sonstigen Bereichen, ohne Licht gibt es kein Leben. Es ist ein Grundelement, was zum Leben dazugehört. Die Aufgabe vom Licht ist zu leuchten. Mehr muss das Licht gar nicht machen. Und gleichzeitig hat es den positiven Nebeneffekt, dass wenn Licht leuchtet, dass die Dunkelheit vertrieben wird. Und somit haben wir eigentlich diese zwei Bereiche. Wir haben Licht, was lebensnotwendig ist, was lebensfördernd ist. Und wir haben Dunkelheit, was Leben tötet. Und die Bedeutung soll eigentlich auf unser Leben hinweisen. In der Bibel wird die Finsternis immer wieder natürlich als auch Gottes Ferne bezeichnet. Und ich glaube, wenn wir wirklich in die Welt hinausschauen, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, oder es ist sehr schwer, sich vorzustellen, dass zu Noahs Zeiten die Welt schlimmer war, gleich schlimm, ich weiß es nicht, aber wir haben eine Gottesferne momentan in dieser Welt. Ich weiß nicht. Ich bin froh, dass Gott damals diesen Bund mit Noah gemacht hat. Dass er gesagt hat, diese Welt wird nie wieder dem Untergang durch Wasser zu Schaden kommen. Das ist aber dieser Zustand dieser Welt momentan. Es ist ein großes, finsteres Loch, möchte ich jetzt fast schon sagen, aber es ist wirklich ein richtig großer Raum, der einfach dunkel schwarz ist. Man sieht vielleicht nicht mal die eigene Hand vor den Augen. Und in dieser Finsternis, in dieser Hoffnungslosigkeit kam damals Jesus schon auf die Welt, ging ans Kreuz, nahm die Sünde auf sich und all seine Jünger, die ihm nachgefolgt sind, die durch ihn auch hell gemacht worden sind, dieses Licht wird durch diese Jüngerschar in diese Welt hineingebracht. Gott selber wird immer wieder als Licht bezeichnet, oder Jesus. In Johannes 8, Vers 12 steht ganz klar drin: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und wenn wir es im Glauben annehmen, dass wir sagen können, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, diese Gnade hat er uns gegeben und dieses Geschenk, dann durchbrechen wir die Finsternis. Und zwar mit dem Hintergrund, dass Jesus in uns ist. Und da Jesus selber das Licht ist und aus uns heraus leuchtet, widerspiegeln wir einfach dieses Licht. Und Jesus kann sagen, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid diejenigen, die hinausgehen in diese Finsternis und leuchten. Die Leute werden es an euch erkennen, dass sie sagen, irgendwas ist bei dir anders. Wieso bist du nicht so niedergeschlagen, auch wenn du mords finanziell schlecht dastehst? Wieso bist du nicht niedergeschlagen, weil du krank bist? Wieso geht's dir gut, wenn du keine Arbeit hast? Die Leute werden es merken, weil ihr eine Ausstrahlung habt. Weil ihr sagen könnt, ja, ich habe jemanden, der mir inneren Frieden gibt. Ich weiß, jemand, der ist in mir. Und diese Liebe und diese Gnade, die ich bekommen habe, die solltest du auch kennenlernen. Und das ist das, was herausstrahlt. Und es sind nicht wir, die da strahlen. Es sind nicht, weil wir ein besonders gutes Charisma haben. Es gibt ja immer so diese Training, diese Motivationstrainer, die immer dastehen und sagen, du bist gut, du schaffst das und so weiter. Nee, das sind nicht wir. Es ist Jesus allein. Ich habe da so ein kleines Beispiel, so ein Bild dafür, was ihr euch vielleicht dann auch mitnehmen könnt. Wir haben einen Mond, der mal mehr, mal weniger scheint. Schlussendlich hat aber der Mond keine eigene Lichtquelle. Jeder von uns weiß, der Mond wird angestrahlt durch die Sonne und der Mond reflektiert einfach nur dieses Licht. Und wer jetzt schon mal bei richtigem Vollmond unterwegs war, klare Sicht, also sogar beim Autofahren funktioniert es, dass ich da sogar das Licht ausmachen kann und ich kann ohne Licht bei Vollmond fahren. Sollte ich nicht im öffentlichen Straßenverkehr machen, aber es funktioniert. Deswegen habe ich es gesagt. Bei mir hat es einen anderen Hintergrund. Also, zur Erklärung, es ist manchmal ganz gut, dass man nachts kein Licht anhat, wenn man dienstlich unterwegs ist und somit hat es da einen Hintergrund. Bitte? Okay, dann lassen wir es lieber. Achso, okay, danke. Es wird aufgenommen, gell? Also als Soldat ist es doch aus taktischen Gründen manchmal von Vorteil, dass man kein Licht am Fahrzeug anhat. Und da ist der Vollmond sehr hilfreich. Gut. Mit dem Punkt aber, dass wir diese Lichtquelle, die der Mond nutzt, durch die Sonne, und dass dies nur reflektiert und weiterstrahlt, ist es genauso durch unser Leben. Wir strahlen nicht aus uns heraus, dieses Licht, diese Liebe weiter, sondern es ist Jesus. Und wir reflektieren nur diese Liebe, dieses Licht von Jesus in die Welt hinein. Wir sollen Zeugnis sein durch unser Leben, damit die Menschen erkennen, wer Jesus wirklich ist. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir müssen uns nicht besonders anstrengen oder irgendwelche Taten vollbringen. Es geht nicht darum in erster Linie, dass wir uns präsentieren. Das ist nicht wichtig. Es ist wie beim Bild von dem Salz, ja, dass wir nur das weitergeben, was Jesus uns geschenkt hat. Mehr will Jesus von uns gar nicht. Wir sollen das Leben, was wir im Glauben empfangen haben, in die Welt hineintragen, dass die Welt erleuchtet wird. Es geht darum, dass die Menschen sehen, wo geht's überhaupt hin? Wo ist denn meine, wo bekomme ich Hoffnung? Wo bekomme ich wieder Sinn fürs Leben? Es geht darum, dass sie den Weg zu Jesus finden durch uns. Und zwar wie so ein Scheinwerfer. Ein Scheinwerfer, ja, wir haben hier ein paar. Keiner würde in das Licht da oben reinschauen. Also, ich versuch's zumindest mal nicht. Und wenn ein Scheinwerfer von irgendwo anders her strahlt, keiner schaut auf den Scheinwerfer, sondern jeder schaut dorthin, wo der Scheinwerfer strahlt. Und wenn ihr euch als Scheinwerfer bezeichnen wollt, was eigentlich ein sehr schönes Bild ist, dann sollt ihr so strahlen, dass es auf das Kreuz Jesus strahlt. Dass die Leute das Kreuz sehen, dass die Leute das Bild für Jesus wahrnehmen und sagen, da möchte ich hin. Da bekomme ich das, was mir fehlt in meinem Leben. Da bekomme ich Hoffnung, da bekomme ich wirklich wahren Frieden. Wir sollen durch unser Reden, durch unser Tun auf Jesus aufmerksam machen. Wir sollen kein frommes Leben führen, um es im Mittelpunkt zu stellen. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich tue Gutes, ich habe keine Ahnung, was alles Tolles gemacht. Habe ich schon immer wieder mal hier auch in Laubheim erlebt, beim Buseinsatz. Da musste ich den Leuten echt recht geben und sagen, ja, das stimmt, das haben sie gemacht. Das könnte ich nicht, was die Leute zum Teil gemacht haben. Aber es wird sie nicht retten, wenn sie nicht ihr Leben Jesus geben. Das wird uns nicht retten, wenn wir nicht bewusst und ganz klar unser Leben unter Jesus Herrschaft stellen und das weitergeben an die Menschen. Es geht allein darum, dass wir unser ganzes Leben darauf ausrichten, dass wir Jesus verherrlichen. Das ist das A und O für uns. Wenn wir uns der Welt anpassen und unser Christsein allein auf den Gottesdienst beschränken, dann stellen wir unser Licht unter den Eimer. Dann ist es so, wirklich, dass wir diese Kerze nehmen, die vorher den Raum erleuchtet hat, und dann Scheffel stellen, Eimer drüber, das Licht ist erstmal weg. Das hat zwei Folgen. Wir verlieren unsere Ausstrahlungskraft nach außen. Wir leuchten nirgends mehr hin. Und jeder weiß, es ist eine Frage der Zeit, dass dieses Licht irgendwann mal aus ist. Das Licht verliert irgendwann durch den Sauerstoff seine Leuchtkraft, geht aus, es erlischt die Flamme. Und dann sind wir wirklich weit davon entfernt, unseren Vater im Himmel zu verherrlichen. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Erstens, wir Christen sind keine unbedeutsame Randgruppe, sondern wir sind lebensnotwendig für diese Welt. Es hört sich sehr selbstbewusst an, danke. Vielleicht sogar ein bisschen eingebildet. Aber das ist das, was Jesus gesagt hat. Ihr seid diejenigen, die Jesus in diese Welt gestellt hat. Und wir sind noch diejenigen, und da meine ich nicht nur Ecclesia Laubheim, da meine ich alle Christen dieser Welt. Die haben diesen Auftrag. Jesus hat uns geadelt, indem er uns diese Aufgabe übertragen hat, Salz und Licht dieser Welt zu sein. Du musst Gott nichts vorweisen, was du alles Tolles gemacht hast oder was für Fähigkeiten du hast. Jesus hat mit Fischer angefangen, mit wirklich dem Normalo zur damaligen Zeit, sogar noch viel weiter unten. Er hat jeden gebraucht. Wenn wir dazu bereit sind, bewirkt er selbst das Vollbringen in uns. Wir verherrlichen ihn in unserem Leben und wollen wirklich den Vater im Himmel die ganze Ehre dadurch auch zeigen und ihm dadurch verherrlichen. Und wichtig aber, dass wenn wir es nicht wollen, weil er zwingt uns nicht, das ist das Schöne daran. Wenn er hat uns diesen freien Willen gegeben. Wenn wir das nicht wollen, so hart es vielleicht klingt, können wir aber unbrauchbar werden fürs Reich Gottes. Und Jesus fragt dich ganz persönlich heute Morgen, bist du bereit dazu, dankbar mit Jesu Hilfe diese Aufgabe anzunehmen? Wir können nicht aus uns heraus das schaffen. Und wir Ranger haben auch immer unser Versprechen. Und es fängt mit diesem Satz an, mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun. Es geht nicht darum, dass ich, Alex, will mein Bestes tun oder ich, Martin, oder wer auch immer hier im Raum sitzt, sondern mit Gottes Hilfe. Mit Gottes Hilfe können wir dieses Salz, dieses Licht dieser Welt sein. Mit seiner Hilfe gehen wir heraus. Und wenn du heute für dich merkst, der Sauerstoff wird ein bisschen knapp für das Licht, fang mal an, den Eimer mal wegzunehmen von dir. Dass du anfängst, wieder Sauerstoff zu bekommen, tanken, dass wieder Leuchtkraft entsteht. Dass wenn du merkst, mein Salz ist ein bisschen fad geworden, da ich salz nicht mehr so wirklich. Wer hat schon mal Salz in eine Wunde bekommen? Ist nicht angenehm, aber es hat eine Wirkung. Es muss was in dieser Welt passieren. Und die Einzigen, die dieses Wort der Liebe, diese ewige und frohe Botschaft haben, haben wir Christen. Und wenn ihr das glaubt und wenn ihr es für euch annehmen wollt, dann folgt diesem Auftrag, den Gott dir heute gegeben hat, mit seiner Hilfe. Und mach heute klare Sache. Wir haben jetzt noch Zeit, Marco, da, dass wir noch ein paar Lieder haben.